Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Die Studie von Caroline Gebhardt und Simon Amacher hat für Schlagzeilen gesorgt. Ihre Aussage, Frauen sind nach einem Herzstillstand benachteiligt, aus biologischen Gründen, aber eben auch wegen schlechterer Behandlung. Frauen hätten etwa deutlich geringere Chancen, in eine Intensivstation aufgenommen zu werden. Wie ist das möglich? Dem wollen wir heute im Uniball-Podcast nachgehen. Wir begrüßen als Erstautor der Studie Simon Amacher bei uns. Auch Frau Gebhardt hatte zugesagt, aber sie hat kurzfristig wegen Krankheit abgesagt. Wir wünschen von da aus gute Besserung. Am Mikrofon Lea Meister und Claude Bühler. Herr Amacher, Sie schreiben, Frauen haben bei Herzstillstand eine schlechtere Überlebenschance. Können Sie das quantifizieren?
Ja, zuerst vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und die Studie vorstellen zu können. Zu Ihrer Frage, wir haben in unserer relativ groß angelegten Studie mit über 40.000 Patientinnen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand, von denen rund 22.000 auf eine Intensivstation in der Schweiz aufgenommen wurden, gesehen, dass Frauen nach Aufnahme auf die Intensivstation eine höhere Sterblichkeit aufweisen. Konkret heißt das, dass Frauen eine Sterblichkeit von ca. 42% haben versus 36% bei Männern. Genau. Und was wir auch gesehen haben, dass Frauen im Schnitt nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand ca. 18% weniger häufig auf eine Intensivstation aufgenommen werden. Mhm.
Wir werden auf diese Punkte noch eingehen. Sie hatten eben 42, also Daten von 42.000 Personen. Woher hatten Sie diese Daten?
Zum einen haben wir auf die Daten des Bundesamts für Statistik zugegriffen. Da haben wir die Daten von allen PatientInnen, die mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand im untersuchten Zeitraum hospitalisiert wurden, abgegriffen. Und die 22.000 IntensivpatientInnen, die sind aus der zentralen Datenbank der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin, die uns diese Daten freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Da gilt natürlich ein großes Dankeschön an die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin.
Sie schreiben, ein Punkt seien biologische Unterschiede. Inwiefern ist die Frau beim Herzstillstand benachteiligt?
Wenn wir jetzt auf biologische Unterschiede primär zu sprechen kommen, dann haben wir in unserer Studie gesehen, dass Frauen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand im Durchschnitt älter sind und deutlich mehr Vorerkrankungen aufweisen als Männer. Und was wir auch gesehen haben, wir messen anhand eines Scores, wie schwer die Patientinnen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand erkrankt sind. Also das heißt, der Schweregrad des Gesundheitszustands oder wie schlecht es den Patientinnen geht. Und da sieht man auch, dass Patientinnen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand im Schnitt, also dass Frauen im Schnitt kränker sind.
Jetzt inwiefern, also wie viel macht denn das eigentlich aus, also eben die verschiedenen anderen Aspekte und eben die biologischen Anteile? Also wie ist da der Anteil?
Das ist sehr, sehr schwierig zu quantifizieren und da haben wir auch in unseren Daten zu wenig Hinweise darauf, um das anhand unserer Studie beantworten zu können. Mhm. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den ich noch aufführen möchte, was auch ein biologischer Unterschied ist. Die Ursache eines Herz-Kreislauf-Stillstands bei Frauen ist häufig weniger gut behandelbar. Was heißt das konkret? Zum Beispiel in Anführungs- und Schlusszeichen gut behandelbare Ursache für einen Herz-Kreislauf-Stillstand ist ein Herzinfarkt. Und der tritt in der Regel bei Männern häufiger auf als bei Frauen. Entsprechend ist ein Teil des biologischen Effekts auch darauf zurückzuführen.
Okay.
Da muss man aber auch beachten, dass zum Beispiel Östrogen, das ja bei Frauen eines der führenden Geschlechtshormone ist, einen protektiven Effekt hat in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also da sind Frauen von der biologischen Seite her eigentlich eher geschützt und nach der Menopause nimmt dieser Schutz dann deutlich ab.
Gibt es auch Unterschiede bei den Vorbehandlungen im Sinne von, dass bei Frauen vielleicht Risiken später oder gar nicht entdeckt werden, weil auch dort Unterschiede vorhanden sind und sie dann kränker sind, wenn sie einen Herzstillstand erleiden?
Genau, es gibt Hinweise darauf, dass Frauen im Vergleich zu Männern ein etwas anderes Verhalten haben in Bezug auf Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Das heißt, sie gehen beispielsweise später zum Arzt. Unter anderem ist das auch bedingt durch noch traditionelle Rollenbilder, da Frauen häufig noch im häuslichen Umfeld in die Pflege von Angehörigen oder in die Pflege von Kindern eingebunden sind. Das sind alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Genau, also auch soziokulturelle Faktoren.
Auf die kommen wir später noch ausführlicher zu sprechen. Also Sie schreiben etwa, bei Frauen würden seltenere oder verzögert durchgeführte Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Also wo? Allgemein? In Spitälern? Also die Aussage hat mich schockiert, ja.
Ja, diese Resultate stammen nicht direkt aus unserer Studie, sondern aus vor allem großen US-amerikanischen Datenbanken, wo sich gezeigt hat, dass vor allem bei Herz-Kreislauf-Stillständen außerhalb eines Krankenhauses Frauen weniger häufig oder verspätet zum einen Herzdruckmassage erhalten, als auch Defibrillationen mittels eines automatischen externen Defibrillators, die ja jetzt an vielen öffentlichen Plätzen verfügbar sind. Jetzt hat das einen großen, großen Effekt auf das Überleben, weil die effiziente und rasch durchgeführte Herzdruckmassage als auch die frühe Defibrillation, auch Defibrillation durch Laien, sind beide extrem wichtig für das Überleben nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Jetzt, diese Unterschiede konnten wir in unserer Studie anhand der Daten nicht zeigen, aber diese Daten sind aus den USA und sind sehr spannend, denke ich. Da kann man verschiedene Hypothesen aufstellen, warum das so ist. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn ich als Mann eine Frau auf der Straße am Boden liegen sehe, dass ich dann eher gehemmt bin, ihr den Oberkörper zu entblößen und Herzdruckmassage durchzuführen. Das kann ein Grund sein für den Unterschied. Dafür spricht, dass Frauen, die im häuslichen Umfeld einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden, wo ja Familienangehörige oder Freunde anwesend sind, wir diesen Unterschied eigentlich nicht sehen.
Aha.
Genau.
Ja.
Was auch noch wichtig ist, dass man weiß, dass ältere Frauen häufiger alleine wohnen im Vergleich zu Männern und natürlich dadurch viel weniger häufig einen beobachteten Herz-Kreislauf-Stillstand haben. Wenn das nicht beobachtet wird, kann auch niemand eine Herzdruckmassage durchführen. So viel uns bekannt ist, finden sich diese Unterschiede im innerklinischen Setting, das heißt im Krankenhaus, im Rettungsdienst nicht. Mir sind dazu keine Daten bekannt. In unserer Studie haben wir auch gesehen, dass der Überlebensvorteil von Männern primär bei Herz-Kreislauf-Stillständen außerhalb eines Krankenhauses zu beobachten ist. Dafür sprechen auch diese Beobachtungen, denke ich, aus den USA, dass halt außerhalb eines Krankenhauses Herzdruckmassage und Defibrillationen bei Frauen eher verzögert durchgeführt werden.
Sie schreiben, man müsse geschlechtsspezifische Unterschiede in der Intensität der Behandlung vor und nach der Aufnahme auf der Intensivstation oder sogar auch in der Entscheidung über lebensverlängernde Maßnahmen in Betracht ziehen, da klingt für mich ein ungeheurer Vorwurf mit. Also haben Sie das so konkret festgestellt oder sind das Rückschlüsse?
Das scheint kein schweizerisches Phänomen zu sein, sondern dieselben Resultate sieht man auch in großen Studien aus Skandinavien, aus den USA oder aus Deutschland. Ich denke, hier ist es wichtig festzuhalten, dass es keinesfalls darum geht, jemanden zu unterstellen, dass man absichtlich PatientInnen unterschiedlich behandelt, abhängig sei es vom Geschlecht oder der Herkunft. Ich bin überzeugt, dass alle Ärzte in der Schweiz stets bemüht sind, alle PatientInnen unabhängig von der Herkunft, des Geschlechts, der politischen Orientierung etc. genau gleich zu behandeln. Was wir natürlich nicht ausschließen können, ist, dass ein Teil der beobachteten Unterschiede, die wir in unserer Studie gesehen haben, nicht absichtlich geschehen ist, sondern auf unbewussten Denkmustern beruht.
Mhm. Und wie wären die?
Die unbewussten Denkmuster, es kann zum Beispiel sein, dass Notfall- oder Intensivmediziner davon ausgehen, dass eventuell Frauen eine etwas weniger aggressive Therapie bevorzugen. Da gibt es Hinweise aus der Literatur, das sind aber alles nur Hypothesen. Genau. Und vielleicht auch noch wichtig zu sagen, durch das von uns verwendete Studiendesign, das heißt das nachträgliche Betrachten von Daten, die nicht primär zu diesem Zweck gesammelt wurden, lassen sich keine definitiven Aussagen bezüglich eines kausalen Zusammenhangs treffen. Das Einzige, was wir eigentlich zeigen können, ist ein statistischer Zusammenhang. Es kann zum Beispiel sehr gut sein, dass wir aufgrund der limitierten uns zur Verfügung stehenden Daten wichtige Faktoren nicht einbezogen haben und entsprechend unsere Statistik dafür nicht korrigieren konnten. Das heißt, es könnte auch ein anderer Faktor als Erklärung bestehen für die beobachteten Geschlechtsunterschiede.
Sie haben es eingangs bereits angesprochen, Frauen hätten im Vergleich zu Männern eine um 18% geringere Wahrscheinlichkeit, auf eine Intensivstation aufgenommen zu werden. Wie misst man das? Wie muss man sich das passiert auch im Nachhinein?
Genau, das passiert auch im Nachhinein. Wir haben anhand der Daten des Bundesamtes für Statistik, wo wir gesehen haben, wie viele PatientInnen mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand in der Schweiz hospitalisiert waren im beobachteten Zeitraum, uns angeschaut, wie viele Männer, wie viele Frauen waren das, und haben anschließend in den Intensivdaten uns angeschaut, wie viele dieser PatientInnen mit der Diagnose Herz-Kreislauf-Stillstand schlussendlich auf eine Intensivstation aufgenommen wurden. Und da hat sich ein Unterschied von 18% zwischen Männern und Frauen gezeigt. Das heißt, Frauen wurden 18% weniger häufig auf Intensivstationen aufgenommen.
Und woran könnte das liegen?
Da gibt es auch wieder verschiedene Hypothesen. Ein denkbarer Grund ist das Vorhandensein von Patientenverfügungen. Wir wissen, dass bei älteren Frauen im Vergleich zu älteren Männern viel häufiger eine Patientenverfügung vorliegt. Wenn jetzt nach Eintritt auf die Notfallstation, vor dem Eintritt auf die Intensivstation beispielsweise diese Patientenverfügung vorliegt und da drin steht, ich möchte nicht auf eine Intensivstation aufgenommen werden, dann werden selbstverständlich diese Patientinnen nicht auf die Intensivstation aufgenommen. Bezüglich der weniger aggressiven Therapie, das habe ich schon erwähnt, dass es da eventuell unbewusste Denkmuster gibt. Das sind aber reine Hypothesen, und da es unbewusste Denkmuster sind, sind diese natürlich auch extrem schwierig zu untersuchen. Ein spannender Aspekt ist noch, dass es natürlich auch sein kann, dass Männer zu oft auf die Intensivstation eingewiesen werden. Was will ich damit sagen? Dass eventuell häufiger Männer, die nicht mehr von einer Intensivtherapie profitieren, weil sie so schwer krank sind, dass sie eventuell sowieso versterben werden, trotzdem auf die Intensivstation eingewiesen werden. Diese Patienten profitieren natürlich nicht. Ein möglicher Hinweis haben wir in unseren Daten gesehen, als während der Covid-19-Pandemie die Raten an Intensiveintritten nach Herz-Kreislauf-Stillstand stark abgenommen haben. Und das war insbesondere bei den Männern der Fall, sodass sich die Aufnahmeraten von Frauen und Männern nahezu angeglichen haben. Das heißt, man könnte die Hypothese aufstellen, dass vor Covid eventuell zu viele, in Anführungs- und Schlusszeichen, Männer auf die Intensivstation aufgenommen wurden. Das ist es aber rein hypothetisch. Genau, da haben wir natürlich keine Beweise.
Also Sie haben in der Studie auch, also im Medientext zur Studie haben Sie auch erwähnt, also Frauen erhalten weniger fortschrittliche Behandlungen. Können Sie das konkretisieren? Hat das etwas mit der erwähnten aggressiven Therapie auch zu tun?
Das kann ein Grund sein. Wir haben konkret in unserer Studie gesehen, dass Frauen weniger Herzkatheteruntersuchungen erhalten haben, weniger Nierenersatzverfahren, weniger invasive Beatmung, das heißt die Einlage eines Beatmungsschlauches und weniger medikamentöse Kreislaufunterstützung. Das muss man vor dem Hintergrund betrachten, dass die Frauen ja insgesamt älter und kränker waren bei Aufnahme auf die Intensivstation, wo man ja eher erwarten würde, dass sie mehr Interventionen erhalten, weil je kränker, desto mehr Interventionen. Der Unterschied in Bezug auf das Nierenersatzverfahren hat zumindest teilweise eine biologische Komponente. Wir wissen, dass das Messen der Nierenfunktion stark von der Muskelmasse abhängig ist. Und Frauen haben über alle Alterskategorien gesehen eine im Durchschnitt geringere Muskelmasse wie Männer. Das heißt, es könnte sein, dass das Auftreten von akutem Nierenversagen bei Frauen unterschätzt wird. Auch das ist natürlich eine reine Hypothese.
Ja. Also ganz spannend ist natürlich eben das Feld, das Sie auftun mit den soziokulturellen Faktoren. Welche zählen Sie im Rahmen dieser Studie dazu?
Wir hatten im Rahmen dieser Studie leider nicht einen großen Zugriff auf soziokulturelle Faktoren. Das ist eine wichtige Limitation. Das heißt, in diesem Bereich können wir lediglich Hypothesen anstellen. Mhm. Ich denke da in Bezug auf die Herzdruckmassage daran, ob die betroffenen Personen alleine lebten oder in einer Wohngemeinschaft zum Beispiel oder in einem Alterspflegeheim. Ob sie verheiratet sind, alleinstehend, all diese Dinge, berufstätig, das spielt alles eine Rolle und das konnten wir leider in unsere Analysen nicht mit einbeziehen. Mhm. Was vielleicht auch noch wichtig ist, was wir als Gesellschaft für ein Bild im Kopf haben von einer Person, die auf der Straße umkippt aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstands. Ich bin so aufgewachsen, dass mir eher jetzt ein Mann erscheint im Kopf, wenn ich an so eine Person denke. Und auch im Medizinstudium sind die Bilder, die gezeigt werden, häufig die Bilder von Männern. Das kann natürlich auch ein Grund dafür sein, dass wenn jetzt eine Frau einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet auf der Straße, dass aufgrund unserer unbewussten Denkmuster einfach später als Herz-Kreislauf-Stillstand erkannt wird, weil man das gar nicht primär in Betracht zieht. Auch das konnten wir leider natürlich im Rahmen unserer Daten nicht genau anschauen.
Und wenn das zuträfe, dass er uns ein Bild eines Mannes in den Sinn kommt, dann führt das zu Verzögerungen beispielsweise in der Behandlung.
Bei Frauen meinen Sie, oder?
Ja, also eben das, wenn wir das bei Frauen gar nicht einbeziehen oder nicht reflexmäßig, wie wir es beim Mann tun würden, einbezögen, dann könnte das zu Verzögerungen in der Behandlung beispielsweise führen.
Genau, ich denke da jetzt natürlich nicht an den professionellen Kontext, ja, sondern an, ja, den Laienkontext auf der Straße.
Ja.
Ich sehe, dass jemand, ein älterer Mann zum Beispiel, umkippt und auf der Straße liegt, ich bin gestresst und gehe dahin, versuche zu helfen und dann werden natürlich die Denkmuster abgespielt, die da ganz tief verwurzelt sind. Und ich denke, da haben wir eher ein Bild von einem Mann im Kopf als ein Bild von einer Frau. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dieser Mann jetzt einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, was ich vielleicht bei einer Frau eher etwas nach hinten stellen würde.
Was könnte man da denn präventiv tun?
Ja, ich glaube, da ist es wichtig, dass man in der Gesellschaft Awareness schafft, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich primär Männer betreffen oder häufiger, aber auch sehr, sehr, sehr häufig Frauen betreffen und sich Frauen entsprechend auch häufig ganz anders präsentieren. Die typischen Beschwerden eines Herzinfarktes zum Beispiel, die wir so in der Gesellschaft kennen, Schmerzen auf der Brust, Druck auf der Brust, Mühe mit Atmen, da sehen wir, dass sich Frauen häufig anders präsentieren, zum Beispiel mit Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Das kann auch dazu führen, dass die korrekte Diagnosestellung verzögert erfolgt.
Ich möchte nochmal auf die soziokulturellen Faktoren zurückkommen. Also gibt es weitere Aspekte als die erwähnten, beispielsweise Herkunft?
Das kann eine Rolle spielen. Es gibt Daten aus den USA, wo man sieht, dass in hispanischen und afroamerikanischen Vierteln es länger dauert, bis eine Herzdruckmassage durchgeführt wird im Vergleich zu dem nationalen Durchschnitt. Daten dazu aus der Schweiz sind wir nicht bekannt.
Nein. Ja. Die Studie hebt die dringende Notwendigkeit hervor, detailliertere Informationen zu diesen Faktoren zu erfassen, um die Ursachen der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Behandlung dieser Patientinnen und Patienten besser untersuchen zu können. Ich habe es abgelesen. Was wissen Sie und was wissen wir noch nicht oder zu wenig?
Wir sollten etwas detaillierter erfassen, was die Lebensumstände der Patientinnen im Detail sind. Sind sie alleinstehend? Sind sie verheiratet, verwitwet? Gibt es Haustiere? Das kann ja auch ein Grund sein, zum Beispiel, dass man in der Patientenverfügung sich eher für lebensverlängernde Maßnahmen ausspricht, weil sonst niemand mehr zum Haustier schaut. Ich glaube, das sind ganz banale Dinge, die wir uns auch anschauen sollten, die auch eher so in den Bereich Soziologie gehen. Was auch ganz entscheidend ist, denke ich, dass wir uns die Entscheidungsprozesse im Rettungsdienst, im Krankenhaus nach Patientenaufnahme und bei Eintritt auf die Intensivstation detaillierter anschauen und analysieren, bei wem was entscheidet, genau.
Ich höre irgendwie eine These heraus aus Ihren letzten zwei Sätzen.
Ja, also eine These vielleicht nicht, aber ich denke, es wäre spannend, eine prospektive, große, multizentrische Studie in der Schweiz aufzuziehen, wo wir uns diese Entscheidungsprozesse und die Lebensumstände der Menschen im Detail anschauen, wo wir diese drängenden Fragen dann hoffentlich auch beantworten können.
Wie Ihre Studie herauskam, habe ich spontan gedacht, eigentlich overall sagt Ihre Studie aus, wir setzen das Leben von Frauen in der Wertigkeit zurück. Wäre diese Aussage so zulässig?
Nein, ich denke, diese Aussage muss ich hier klar verneinen. Dafür haben wir in unserer Studie überhaupt keine direkten Hinweise. Wir haben einen Sterblichkeitsunterschied gesehen und wir wissen nicht genau, auf was der zurückzuführen ist. Ich denke, wie wir bereits diskutiert haben, ist das multifaktoriell und da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle und ich denke, es wäre vermessen zu sagen, dass Frauen da bewusst benachteiligt werden.
In der Schweiz gibt es praktisch gleich viele Ärztinnen und Ärzte in der medizinischen Grundversorgung, aber in ländlichen Regionen ist der Frauenanteil Anteil tiefer. Spielt das in irgendeiner Form eine Rolle?
Diese Patientinnen werden in der Regel nicht im Bereich der ärztlichen Grundversorgung behandelt, eventuell zu Beginn, falls der Herz-Kreislauf-Stillstand im Kontext einer Arztpraxis geschieht, aber ansonsten kann ich mir da keinen Einfluss denken, genau.
Und Sie persönlich sind ja auch in der Praxis tätig. Können Sie den Befund Ihrer Studie auch im Alltag feststellen, selber?
Wir haben ja einen Unterschied von ca. 6 Prozentpunkten gesehen. Wir behandeln ja, es ist schwierig abzuschätzen, aber im klinischen Alltag denke ich, dass da dieser relativ kleine Unterschied, muss man doch sagen, wahrscheinlich nicht auffällig ist. Genau. Also mir persönlich wäre da jetzt nichts aufgefallen. Und ich sehe auch nicht, dass Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden.
Können Sie vielleicht noch sagen, was die Studie bei Ihnen im Team, bei Ihnen im ärztlichen Umfeld ausgelöst hat?
In meinem persönlichen beruflichen Umfeld haben wir die Resultate intensiv diskutiert und es sind auch viele neue Ansätze bezüglich neuer Studien entstanden und ich hoffe mir dadurch etwas mehr Awareness für diese Problematik erreicht zu haben.
Und extern?
Wie man sieht, ein großes Medienecho, was sehr erfreulich ist. Ich freue mich jetzt hier zu sein zu dürfen im Podcast. SRF hat die Thematik aufgenommen und noch weitere Medieninhalte werden folgen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir Awareness schaffen in der Gesellschaft für diese Problematik.
Hat denn Ihre Studie effektiv bisherige Annahmen umgestoßen?
Nein, ich denke nichts umgestoßen, denn wir hatten bereits Erkenntnisse aus dem Ausland. Es gab die Daten noch nicht aus der Schweiz. Entsprechend denke ich nichts umgestoßen, sondern eher zementiert. Mhm. Mhm.
Sie haben erwähnt, dass Forschungsdaten zu dieser Geschlechterdiskrepanz ansonsten in Westeuropa kaum vorhanden sind. Wie sind Sie darauf gekommen, diese Studie in dem Zusammenhang durchzuführen?
Ich war bereits vor der Zusammenarbeit mit Frau Gebhardt im Bereich der Herz-Kreislauf-Stillstand-Forschung tätig, in der Forschungsgruppe von Frau Sabina Hunziker, und hatte entsprechend schon ein großes Interesse in diesem Bereich. Und wir haben dann eigentlich die Idee gehabt, dass wir uns diese Geschlechterunterschiede jetzt anhand dieser großen Datenbank der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin anschauen könnten. Und das hat uns eigentlich zu dieser Forschungsfrage geführt. Ja.
Worauf führen Sie denn zurück, dass es bislang kaum Daten zum Thema gab?
Historisch gesehen wurden ja präferenziell Männer beispielsweise in Medikamentenstudien eingeschlossen, da zum Beispiel weniger hormonelle Einflussfaktoren bestehen. Und auch historisch gesehen, das ist jetzt in den letzten 15 Jahren deutlich besser geworden, wurden geschlechterspezifische Unterschiede in klinischen Studien nicht im Detail angeschaut. Das erlebt jetzt eigentlich eine kleine Revolution und da wird viel nachgeholt, was natürlich super ist.
Also es gibt diese Benachteiligung oder diese Diskrepanz nicht nur beim Herzstillstand, sondern auch bei anderen Krankheiten oder Unfallsituationen, kann ich das so verstehen?
Genau. Mhm. Vielleicht auch mal wichtig anzuführen, dass nicht nur Frauen benachteiligt sind, sondern es gibt auch viele Krankheitsbilder, wo Männer benachteiligt sind. Zum Beispiel wissen wir, dass Männer mit einer Blutvergiftung ein höheres Risiko haben, eine schwere Blutvergiftung zu erleiden und anschließend zu versterben. Oder auch Männer mit einer schweren Covid-19-Erkrankung haben eine deutlich höhere Mortalität im Vergleich zu Frauen. Im Bereich Intensivstation weiß man, dass zum Beispiel Frauen mit einem akuten Verwirrtheitszustand, aufgrund dessen sie auf die Intensivstation kommen, eine höhere Mortalität haben als Männer. Also dass die Unterschiede sind zum Teil von Krankheitsbild zu Krankheitsbild anders. Und da braucht es noch sehr viel Forschung, um da mehr Wissen zu generieren. Genau.
Und wie werden Sie diese Erkenntnisse dieser Studie jetzt weiter aus? Also wie dringt das, was Sie festgestellt haben, beispielsweise in den Spitalalltag ein?
Ich glaube, ein strukturiertes Vorgehen gibt es da nicht. Mhm. Wie bereits vorhin erwähnt, erhoffe ich mir durch das große Medienecho und die Publikation eine gesteigerte Awareness, ein gesteigertes Bewusstsein für diese Unterschiede, dass man sich vielleicht im klinischen Alltag manchmal einmal mehr hinterfragt, ob eventuell unbewusste Denkmuster gerade im Spiel sind oder nicht.
Und auch im Privatalltag, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, natürlich betrifft das nicht nur Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus, sondern auch unser Verhalten allgemein in der Gesellschaft, klar.
Ja, Sie forschen in Basel. Gibt es dafür einen speziellen Grund? Was hat Sie hier angezogen, hier zu forschen? Oder inwiefern sind auch die Bedingungen hier besonders gut oder vorteilhaft für Ihre Arbeit?
Also bei mir ist es ziemlich einfach. Ich bin in Basel aufgewachsen und habe auch hier studiert und auch lange am Unispital Basel gearbeitet, nach einem kurzen Abstecher nach Chur, und mache jetzt eine Weiterbildung in Herzanästhesie und herzchirurgische Intensivmedizin in Deutschland. Und ich habe immer sehr gerne hier gearbeitet, habe mich auch von den Kolleginnen im Krankenhaus bei meiner Forschungsarbeit sehr unterstützt gefühlt. Und ich glaube, an einer der traditionsreichsten Universitäten der Schweiz forschen zu dürfen, ist ein großes Privileg.
Vielleicht zum Schluss, gibt es weitere Studien, von denen Sie wissen, dass sie schon in Planung sind, die vergleichbar groß sind und rund um andere Krankheiten oder andere Notfälle forschen?
Was wir uns anhand der Daten der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin nun in einem nächsten Schritt genauer anschauen möchten, ist, wie sich Therapielimitationen auf die Mortalität oder die Sterblichkeit auf der Intensivstation auswirken, und auch da uns die Geschlechterunterschiede genau anschauen. Therapielimitation, das bedeutet Limitationen, die die Patienten zum Beispiel in Patientenverfügung selbst festgelegt haben, Limitationen, die die Angehörigen im Austausch mit den Gesundheitsfachpersonen festgelegt haben, oder auch medizinische Entscheidungen, wie sich das auf die Sterblichkeit auswirkt und ob es da in den Entscheidungsprozessen auch Unterschiede gibt in Bezug aufs Geschlecht oder in Bezug auf verschiedene Krankheitsbilder.
Also eine Form von tieferem Eintauchen eigentlich auch in Aspekte dieser Studie.
Genau.
Ja, also Lea, Herr Amacher, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Einladung.
Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.